Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid bei der letzten Folge der Saison 2023-2024. Und bevor wir mit einem wirklichen Banger aufhören, möchte ich ein dickes Dankeschön rausschicken an alle, die dieses Projekt supporten, an alle Zuhörenden, die mit Mails, mit allerlei Feedback hier dazu beitragen, dass wir besser werden, dass wir größer werden, dass wir im Dialog stehen, dass wir dem Schwimmsport eine Bühne geben und all den Protagonistinnen und Protagonisten, die hier tagtäglich ins Trainingsbecken und dann auch leider viel zu selten, ehrlich gesagt, ins Wettkampfbecken reinspringen. Dieses Projekt könnte aber gar nicht am Leben sein ohne all die kleineren und größeren Spenden, die ihr in die virtuelle Badekappe werfen könnt. Unter paypal.me/swimcast ist jeder noch so kleine Betrag herzlich willkommen und zaubert mir wirklich jedes einzelne Mal ein fettes Lächeln ins Gesicht. Auch ein dickes Danke an Speedo, die sich mit dem Schwimmsport ja über diesen Podcast unter anderem basisnah verbunden zeigen, also nicht nur in den durchaus sehr launisch und unterhaltsam gestalteten Werbeanzeigen, sondern auch hier dieses Projekt mit unterstützen. Und ich kann es nur immer wieder empfehlen, schaut im Shop vorbei und ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr euch eins der Designs oder eins dieser wirklich qualitativ hochwertigen Artikel zulegt, gerade jetzt, wenn die neue Saison gerade in den Anfangsstadien, in den Anfangsbahnen, in den Anfangsmetern noch drinsteckt. Zum Abschluss der Saison habe ich einen richtigen Knaller für euch im Aufnahmekasten mitgebracht, denn Maja Werner hat sich zwischen zwei Urlauben Zeit genommen, über die vergangenen 12 Monate zu sprechen, die für sie nicht nur sportlich etwas Besonderes gewesen sind. Und ich habe lange überlegt, wie ich das Gespräch hier anteaser oder kurz zusammenfasse oder euch einen Eindruck davon vermittle und muss feststellen, nach unzähligen gescheiterten Anläufen, dass mir schlicht und ergreifend die Worte fehlen, um das folgende Gespräch kurz und bündig zusammenzufassen. Denn am Ende bin ich eigentlich einfach nur dankbar dafür, dass Maja so offen hier über alle Themen gesprochen hat. Und es war beileibe keine einfache Saison, vor allen Dingen kein einfaches Saisonende. Nichtsdestotrotz, da steckt auch viel, viel Positives und Gutes drin, dass sie dann auch mit herausarbeitet. Und in all diesen kommenden 55 Minuten, glaube ich ungefähr, wünsche ich euch gute Unterhaltung. Für mich persönlich ist das tatsächlich eines der Highlights oder eine der Highlight-Folgen der vergangenen Saison. Deswegen wirklich gute Unterhaltung von ganzem Herzen. Für mich heißt es jetzt erstmal over and out. Irgendwann Ende September bin ich wieder da und dann hören wir uns wieder. Und jetzt ab rüber ins Swimcast-Poolhäuschen zum Interview mit Maja Werner. Ich begrüße ganz herzlich heute vor dem Mikrofon zu Hause Maja Werner. Hallo Maja.
Hallo.
Ich sag erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit hier so mitten in der Sommerpause. Und wie verbringst du die Pause?
Ach ja, ich bin ganz viel unterwegs, deswegen war das jetzt auch ein bisschen mit dem Termin finden komplizierter, aber ich versuche die Zeit zu genießen, bin ein bisschen am Rumreisen und ja, die 3 Wochen, die ich habe, versuche ich natürlich voll auszunutzen.
Ich habe geschrieben, als wir uns verabredet hatten, dass wir uns auf Kaffee und Kuchen treffen. Ich habe Kaffee hier, hast du auch irgendwas Kleines zu trinken da?
Wasser, ja.
Okay, das klingt sehr sportlergerecht mit dem Wasser. Wie lange bist du denn schon in der Sommerpause? Wann war die Saison für dich vorbei?
Ich habe nach der EM noch 2 Wochen so ein bisschen abtrainiert, so mit einmal am Tag Wasser und einmal am Tag Land. Und dann habe ich direkt, nachdem ich meine letzte Abi-Verpflichtung zu Ende hatte, habe ich dann Sommerpause gemacht. Also das ist jetzt schon 2 Wochen her.
Und dann sah man auf deinem Instagram-Feed, und ich glaube, deswegen ist es soweit öffentlich und auch erzählbar, dass du schon einiges erlebt hast. Ein bisschen Urlaub in Rom war dabei. Du warst auch bei Taylor Swift in Hamburg, wie ja, so viele andere Schwimmerinnen und Schwimmer. Seid ihr euch da über den Weg gelaufen oder war die Masse einfach zu groß?
Ich habe da tatsächlich überhaupt gar niemanden gesehen, den ich kenne. Also das war echt, aber es waren am Ende auch 60.000 Menschen, also das wäre auch ziemlich Glück gewesen, aber es war echt viel los.
Ja. Tut vermutlich auch mal ganz gut, so den Kopf ein bisschen freizukriegen und abseits des Beckens, das hört man ja auch immer wieder, dass so Pausen wichtig sind, um ein bisschen Abstand zum sportlichen Alltag zu finden. Und du hast ein unfassbar ereignisreiches Jahr hinter dir. Ich habe lange so nach den richtigen Worten gesucht und würde da fast mit Fragezeichen mal formulieren, du bist im vergangenen Jahr erwachsen geworden. Würdest du dem zustimmen?
Ja, also ich habe mich im letzten Jahr so viel weiterentwickelt, was auch die Herangehensweise an den Sport angeht. Ich habe wirklich diesen Schritt vom JTM-Alter in den Erwachsenenbereich nicht nur vom Alter jetzt gemacht, sondern auch tatsächlich von meiner Art und Weise, wie ich an das Ganze rangehe und wie ich mich präsentiere und wie ich auch im Training drauf bin. Und das ist auch wirklich meinem Trainer krass aufgefallen. Das kam sehr spontan nach der Pause. Und ich weiß auch nicht, woher das kam, aber es ist wirklich eine krasse Veränderung gewesen, wie ich mich jetzt auch im Training vor allem entwickelt habe.
Das war zu sehen. Du hast eine starke sportliche Entwicklung genommen im vergangenen Jahr, aber gleichzeitig auch in der Schule angesprochen, die Abiturphase stand an und die Abiturklausuren. Und auch das lastet ja viele schon alleinig aus. Und jetzt ging es für dich darum, irgendwie beides vernünftig zu wuppen. Würdest du sagen, du hast das eigentlich gut gemeistert?
Ja, also ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das beides hinbekommen habe und dass ich da auch wirklich irgendwie so einen Weg dazwischen hinbekommen habe. Es lief beides, glaube ich, so, dass ich sagen kann, ich habe das sehr gut hinbekommen. Und ich bin da auch echt zufrieden mit und jetzt auch froh, dass ich das mit dem Abitur abgehakt habe. Und ja, also es war eine schon dolle Doppelbelastung, aber ich habe es mir ausgesucht und es hätte wahrscheinlich schon einfacher gehen können, wenn ich nur eins von beiden gemacht hätte.
Aber in der Lebensplanung ist ja in der Regel, plant man nicht so weit voraus, dass so viele hochkarätige Dinge aufeinanderprallen, sprich das Ende der Schullaufbahn, dann so die großen Wettkampfhöhepunkte über Kurzbahn-EM, es war eine Langbahn-EM dabei, die Olympischen Spiele haben an die Tür geklopft. Dann kumuliert das halt alles zusammen und jetzt hast du schon über die Veränderungen gesprochen Anfang der Saison, also sprich nach dem Sommer 2023. Was heißt das, diese Veränderung? Ist das professioneller geworden? Weil so Leistungssport an der Stelle hole ich ein bisschen aus. Leistungssport ist ja nicht nur in Anführungsstrichen, dass ihr 5 Stunden am Tag trainiert, also Frühtraining macht, in die Schule geht, Nachmittagstraining macht, sondern auch, es ist ja wirklich mehr so ein ganzer Lifestyle, der dort mit dazugehört. Also das, was häufig dann gerne notiert wird, ist, man verzichtet ja auf so viel. Und dann ist jetzt die erste Frage, worauf hast du denn bewusst für den Sport oder zugunsten des Sportes verzichtet?
Ich glaube, da verzichten alle Sportler auf das Ähnliche. Also natürlich habe ich zwar jetzt ein Abitur gemacht, aber das schulische Leben habe ich eigentlich überhaupt nicht mitgenommen. Ich habe ganz oft meine Stufe gewechselt. Das heißt, da war ich in gar keinem so richtigen sozialen Umfeld drin, wie das normal so eine Schule einem gibt. Das ist natürlich ein ganz großer Faktor, den man da aufgibt. Und auch sonst das soziale Umfeld außerhalb vom Schwimmen natürlich, aber auch viele Sachen wie, man muss auf seine Ernährung achten, man muss auf seinen Schlaf achten, man muss auf seine Gesundheit viel mehr aufpassen, als andere in meinem Alter das jetzt, glaube ich, tun. Und auch in der Abi-Phase waren da viele Punkte, wo ich halt sagen musste, nee, ich kann jetzt leider nicht mit euch noch irgendwie unterwegs sein oder ich kann jetzt nicht noch mit nach dem Abi einfach mal jugendlich sein, sondern da hieß es dann halt vorbereiten auf eine EM.
Warst du neidisch?
Nee, nicht unbedingt, weil ich versuche mir immer in den Kopf zu rufen, was ich erleben kann, was die anderen in meinem Alter noch nicht erlebt haben oder niemals erleben werden. Und ich finde, da habe ich so tolle Sachen schon erlebt. Und jedes Mal, wenn ich in die Schule kam nach einem Trainingslager, wie zum Beispiel in Südafrika, da wurde ich dann beneidet. Und ich finde, wenn man sich das immer wieder in den Kopf ruft, dann sind die Kleinigkeiten, auf die man dann jedes Mal verzichten muss, doch nicht so groß.
Fallen dir noch mehr Sachen ein? Das war tatsächlich der Punkt, wo ich jetzt hin wollte als nächstes. Man kann nicht alles gleichzeitig machen, sondern verzichtet auf der einen Seite, dafür gewinnt man auf der anderen auch extrem viel. Ich kann mir auch vorstellen, Eine EM hast du schon angesprochen in Belgrad. Es war eine Kurzbahn-EM in Ottopin dabei. Es waren die deutschen Meisterschaften in Berlin mit dabei. Vor vollem Haus, mit dem Einmarsch. Ist ja auch eine gewisse Bühne, an die man sich vielleicht gewöhnt als Sportlerin auch in deinen Jahren. Was sind noch so Sachen, die hängen bleiben von diesem Jahr?
Einfach auch, ich finde, die Menschen, die man dabei trifft, ist einfach ein ganz großer Faktor. Ich finde, wenn man ein normaler Jugendlicher ist, dann hat man nur unter Jugendlichen miteinander zu tun. Und ich habe schon so viele tolle Persönlichkeiten auch getroffen und auch außerhalb jetzt vom Schwimmbad, aber am Olympiastützpunkt, da treffe ich so tolle Menschen, die mich auch einfach so ein bisschen prägen und mich weiterbringen. Das bleibt mir auch immer im Kopf, was ich da schon Tolles erleben durfte. Oder einfach dieses Gefühl, man läuft bei einer Europameisterschaft in das Becken, also zu dem Becken hin, und alle Leute gucken einen an. Und klar gibt es dann ja auch eine Erwartungshaltung, aber wenn man dann am Ende so eine Erwartungshaltung standhalten kann und diesen Druck quasi übersteht, das ist einfach ein tolles Gefühl im Nachhinein, dann kann man einfach so stolz auf einen sein. Und ich finde, das ist einfach ein tolles Gefühl. Und ich glaube, das hat man sonst nicht.
Hat dir das geholfen, bei deinen Abi-Prüfungen auch so Drucksituationen schon mal bewältigt, gemeistert zu haben?
Ja, aber es war natürlich ganz anderer Druck. Also es war nicht das Gleiche. Aber ich denke, es hat mir schon geholfen, dass ich einfach einen kühlen Kopf bewahren konnte. Und ich bin da auch reingegangen, habe mich hingesetzt und gesagt, das, was ich jetzt gemacht habe, muss jetzt reichen und ich kann ja dann eh nichts ändern. Also ich glaube, es hilft schon, so was mir jetzt auch von anderen erzählt wurde, wie sie teilweise Panik vor den Prüfungen geschoben haben, war ich dann noch relativ entspannt. Aber ich glaube, das ist sehr individuell.
In welchen Fächern hast du deine Prüfungen gemacht?
In Mathe, Bio und Sport.
Sind das drei schriftliche oder war da auch
ja, die? Nee, das waren die drei schriftlichen und mündlich habe ich dann noch Deutsch und Politik und Geografie im Kombifach gemacht.
Ach Gott, okay, das hat sich geändert zu meiner Zeit, aber ist auch ein paar Jahre her. Danach war noch Abiball, jetzt hilf mir mal zeitlich, ich weiß es einfach nicht, war erst die EM in Belgrad und dann das der Abiball, also der wirkliche Schulabschluss, oder war das andersrum gedreht?
Genau, ich habe die Europameisterschaft war, dann hatte ich in der Woche drauf die zwei mündlichen Prüfungen und dann direkt im Anschluss war dann noch der Abiball.
War das dann schön, diesen Abiball auch wirklich, also es war ja dann wirklich Ende von allem, war nochmal ein ganz besonderes Gefühl?
Es war mega schön, vor allem dann auch endlich mal sagen zu können, ich kann zu einer schulischen Veranstaltung hingehen, weil ich ja ganz oft einfach gefehlt habe. Und da war es auch einfach schön mit den Leuten, die kennt man dann trotzdem, auch wenn man so viel gefehlt hat wie ich. Ich kenne die Leute und das war dann einfach schön, nochmal einen ganzen Abend mit denen zu verbringen und einfach auch nochmal so einen Abschluss dazu finden. Das war dann tatsächlich auch mein Abschluss für die ganze Saison, weil das war der letzte Tag, an dem ich noch Training hatte und das war einfach dann so schön, alles gleichzeitig so ein bisschen zu beenden und an einem Tag nochmal ausklingen zu lassen. Es war wirklich mega.
Das Motto des ganzen Jahres, alles gleichzeitig machen.
Ja.
Ist das auch für dich so ein Gefühl, ich kenne das noch aus meiner Trainerlaufbahn, wenn ich da mit den Sportlerinnen und Sportlern immer gesprochen habe, die gesagt haben, ey, es sind einfach zwei Freundeskreise. So, wir gehen in die Schule, da sind es die einen, es geht zum Schwimmen, da sind die anderen. Und ich selber bin vielleicht auch an beiden Orten zwei verschiedene Personen. Empfindest du das ähnlich?
Ja, also wie gesagt, Schule war immer ein bisschen schwierig, weil ich ja dadurch, dass ich gestreckt habe und dann die ganze Zeit im Trainingslager war, hatte ich jetzt mit meinem Abi-Jahrgang jetzt gar nicht so viel Kontakt. Also da hatte ich klar die Leute, mit denen ich in Kursen war, aber das war jetzt nicht die große Freundschaft, weil dazu einfach die Zeit von mir gefehlt hat. Also das habe ich aber auch einfach klar und deutlich am Anfang vom Jahr mir schon gesagt, dass es darauf kommt dieses Jahr jetzt nicht an. Und die Jahre davor war es natürlich immer komplett unterschiedlich. Also wenn ich im Schwimmen bin, dann bin ich jemand ganz anderes. Und wenn ich zu Hause bin, dann bin ich nicht die Schwimmerin, sondern dann versuche ich einfach, ich selber zu sein, weil für mich ist es wichtig, da so ein bisschen die Balance zu finden aus ich selber sein und die Schwimmerin zu sein.
Wie unterscheidet sich die private Maya von der Schwimmerin Maya? Die Frage steht im Raum.
Och, ich glaube, das ist schwierig zu sagen, aber es ist, man merkt schon einen Unterschied und deswegen finde ich es einfach so schön, dass man auch, wenn man außerhalb vom Schwimmen mit Schwimmern Kontakt hat und das dann trotzdem passt, das ist immer ein ganz tolles Gefühl, weil man dann merkt, es ist wirklich eine Freundschaft und es ist nicht nur so ein Schwimmerding. Und ich bin einfach, ich glaube, ich bin ein bisschen ruhiger, wenn man mich persönlich kennt, als wenn man mich als Schwimmerin kennt. Und ja.
Okay. Was für private Erfolge hat denn Maya im vergangenen Jahr gefeiert? Also das Abitur haben wir schon angesprochen. Waren da noch so andere Highlights mit dabei?
Ja, also für mich ist auf jeden Fall ein Highlight, dass ich wirklich jetzt einen Schritt ins Erwachsenwerden gemacht habe und wirklich jetzt auch alles, was ich mache, ein bisschen mit mehr Gedanken dahinter mache und mit ein bisschen mehr Ziel vor Augen. Und war für mich, da bin ich schon stolz auf mich, dass ich das hinbekommen habe und dass ich da auch wirklich an meinen Aufgaben gewachsen bin. Und sonst war wirklich aber nicht viel persönlich dieses Jahr. Da habe ich mich voll auf Sport eigentlich konzentriert.
Dann lass uns gerne über das Sportliche noch reden. Dort war es ein sehr wechselhaftes Jahr, wo wir, ich würde gerne ein bisschen durchgehen, tatsächlich so von vorne nach hinten. Die Saison hat angefangen und dann legt man so die Grundlagen. Es passiert ja meistens alles so im dunklen kleinen Kämmerlein, bis dann irgendwann die ersten Wettkämpfe kommen, wo man ans Tageslicht tritt. Und ich meine mich, das erste Highlight war ja dann die Kurzbahn-EM in Otopeni in Rumänien, wo du nominiert worden bist. Das müsste dein erster Auftritt in der offenen Klasse auch gewesen sein, ne? Das unterstreicht nochmal so dieses Erwachsenwerden. Und ich erinnere mich da an sehr, sehr mutige Rennen von deiner Seite, vor allen Dingen über die 400 Meter Freistil. Welchen Schub hat dir das mitgegeben? So war das auch der Abschluss dann im Dezember für das erste Halbjahr, den du gewollt hast?
Ja, also ich hatte tatsächlich überhaupt nicht damit gerechnet, zur Kurzbahn-EM zu fahren. Ich hatte ja auch die DKM damals gesagt, ich will eigentlich die Kurzbahnsaison relativ auslassen und möchte nur ein Rennen schwimmen. Das Rennen war dann so gut, dass ich mich dann tatsächlich für die Kurzbahn-EM qualifiziert habe und dort wollte ich dann einfach Erfahrungen sammeln. Und das ist so ein bisschen, da schaue ich immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge drauf, dass ich dieses Jahr viele mutige Rennen geschwommen bin. Ich finde das eigentlich eine tolle Einstellung von mir persönlich auch, dass ich immer in die Rennen reingehe und Vollgas geben will. Aber natürlich passiert das irgendwie manchmal, dass ich da ein bisschen hirnlos losschwimme. Das ist dann natürlich wiederum nicht so gut, aber ich finde es eigentlich eher positiv, weil ich einfach zeige, dass ich alles gebe. Und das ist besser, als am Ende zu sagen, oh, wäre ich mal schneller geschwommen. Und deswegen, es war am Ende dann tatsächlich, das erste Halbjahr war viel besser, als ich erhofft hatte. Die Kurzbahn-EM hat mir super viel Selbstbewusstsein gegeben und auch mega viele Erfahrungen, über die ich so froh bin. Also, dass ich dahin gefahren bin. Da wurde mir damals auch gesagt, dass es eigentlich nicht in den Plan reinpasst, aber ich wollte es trotzdem unbedingt machen. Und da bin ich auch froh drüber. Es war wirklich mega.
Das Ganze stand ja vermutlich auch oder war eine der Stufen zu einem deutlich größeren Ziel, das am Ende der Saison stehen sollte. Jetzt hast du gesagt, du blickst auf die Kurzbahn-EM mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück und das ist, glaube ich, auch ganz gut illustriert an der Stelle. Und das die Langbahn-EM jetzt in Belgrad war das zweite europäische Highlight, aber möglicherweise, und die Frage stelle ich jetzt ganz offen mal, nur ein Trostpflaster oder wie hast du das empfunden?
Also, ich habe vor einem Jahr ganz klar formuliert, mein Ziel ist, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Das war schon immer mein Traum und es bleibt auch mein Traum. Also, es ist auf jeden Fall was ich auch weiterhin verfolge und in 4 Jahren geht es weiter. Da kommt dann die nächste Chance. Deswegen, klar, im ersten Moment war es eher ein Trostpflaster, aber jetzt, nachdem ich so ein bisschen reflektierter nachgedacht habe und nochmal alles Revue passieren habe lassen, war es nicht eine verpasste Chance, aber meiner Meinung nach war es kein Misserfolg, nicht zu den Olympischen Spielen zu fahren. Einfach, weil ich so jung bin und es war von Anfang an klar, dass es knapp werden kann. Es gab die Möglichkeit, dass es klappt und es war dann am Ende knapp und es hat dann leider halt klappt nicht gepasst. Und es hätte genauso in die andere Richtung gehen können, dass ich hätte genauso 600stel schneller sein können. Und ich bin einfach froh, dass ich war im Februar 2 Wochen übelst mit der Grippe krank und da war gar nicht klar, wie ich überhaupt die Quali schwimmen kann. Und da bin ich einfach stolz auf mich, dass ich das dann doch noch so gut hinbekommen habe. Und ich habe mir auch am Anfang von der Saison eine Zeit gesetzt mit meinem Trainer und die habe ich erreicht, die Zeit. Und deswegen ist es eigentlich echt gut. Und ja, es ist natürlich ärgerlich, aber ich bin auch froh über die Erfahrung, die ich bei der EM gemacht habe. Ich glaube, das kann, klar, Olympische Spiele ist immer was anderes, aber da wäre ich am Ende einmal geschwommen. Und jetzt konnte ich halt ganz viele Erfahrungen sammeln und ganz viele Staffeln schwimmen und Einzelrennen und mein erstes Langbahn-Einzelfinale. Und ja, also da bin ich schon echt happy auch über die Erfahrung und dankbar auch.
Das ist das große Yin und Yang. Wir haben schon drüber gesprochen, zugunsten des Sportes muss man auf private Sachen verzichten und genauso gut kann Erfolg ja nur existieren, wenn es auch Misserfolg gibt. Ja, dein Erfolg bei den deutschen Meisterschaften wäre der Misserfolg einer anderen Sportlerin gewesen. Und du hast es gesagt, die Zahl hat sich mit Sicherheit festgebrannt bei dir im Kopf, diese 600stel nach 400 Metern, also 2x200, die dort gefehlt haben, sind nicht wahrnehmbar. Wir reden dort über Nuancen und ich möchte gar nicht darüber sprechen, da gibt es nicht diesen einen großen Fehler, den man gemacht hat, eine Wende nicht getroffen oder ähnliches, sondern es sind wirklich Millimeterentscheidungen, die da dabei sind. Diese ganze deutsche Meisterschaft aber war ein riesiges Auf und Ab der Gefühle. So habe ich das von außen empfunden, weil ja auch klar war, dass es für dich am Ende über die 200 Meter Freistil das entscheidende Rennen sein wird. Was jetzt nicht über Wohl und Wehe der Saison entscheidet, auch wenn man das gerne so plakativ irgendwo hindrucken möchte, so ist es nicht. Aber es fing an am Donnerstag mit den 400 Meter Freistil in 4 Minuten 11. Die waren, glaube ich, soweit okay. Da warst du mit zufrieden, oder? Okay, ich sehe ein Kopfschütteln.
Also mein Saisonziel war es natürlich, unter 4:10 zu schwimmen. Und ich bin im Januar ja schon eine 4:10.8 geschwommen und das war mega, das Rennen. Und da war ich eigentlich sehr motiviert, dann auch weiterzumachen und hatte dann eigentlich sogar in Richtung 4:7 natürlich den Blick, weil das ist natürlich im Kopf von einem Leistungssportler immer, das ist natürlich ein großer Schritt. Das war mir bewusst, dass es schwierig wird. Aber wenn man nicht große Ziele sich setzt, dann kann man sie auch nicht erreichen. Und deswegen, dann kam aber natürlich die Krankheit im Februar und dann war mir klar, dass die 400 Kraul schwierig werden, weil man einfach diese Ausdauer braucht. Und ja, dann im Höhentrainingslager lief es dann eigentlich wieder relativ gut, bis ich dann meine Schulterprobleme wieder bekommen habe und für mich war ab dem Moment dann klar, die 400 Freistil werden sehr schwierig. Und die 200 sind dann der komplette Fokus. In dem Rennen bei der Deutschen Meisterschaft habe ich dann aber einfach versucht, vorne wegzugehen, weil ich der Meinung war, wenn ich es nicht probiere, dann ärgere ich mich am Ende. Und es hat dann nicht gereicht, weil einfach die Ausdauer hinten gefehlt hat. Aber am Ende war es ein solides Rennen. Ich glaube, es war die zweitschnellste Zeit, die ich jemals geschwommen bin. Also ich finde, man kann damit zufrieden sein. Klar, wäre ich gern schneller geschwommen, aber war dann, glaube ich, schon ein okayer Einstieg in die Meisterschaft.
Du bist im April da dreimal die 4:11 geschwommen. Das war erst in Stockholm und dann zweimal in Berlin im Vorlauf und im Finale. also da auch, ne, bestätigt, die Zeiten, war, glaube ich, am Ende auch 3/10 langsamer als das, was in Luxemburg im Januar war. Soweit schon meine Meinung, du hast deine Sicht da gerade dargestellt, mit den Hacken, die da dran waren, eigentlich soweit okay. Aber dann folgt der Freitag hattest du einen Tag frei.
Ja.
Aus einem ganz besonderen Grund, du hattest nämlich Geburtstag und da stellt sich natürlich die Frage, wie feiert man den im Rahmen dieser Meisterschaft mit den Zielen, die da sind?
Gar nicht. Also das war natürlich ein Tag, ich war super aufgeregt für den nächsten Tag und da, ich war glaube ich morgens und abends, nee, morgens hatte ich glaube ich sogar frei und abends war ich einschwimmen nochmal. Und ansonsten, ich war am Abend mit meinen Eltern essen, ganz entspannt, aber natürlich was sportlergerechtes Essen. Also es gab leider nur Nudeln, aber das war ganz schön, dass auch meine Eltern da sein konnten und dass ich mit denen den Tag verbringen konnte. Und ansonsten habe ich mich ausgeruht und versucht, für den nächsten Tag vorzubereiten. Da war nichts viel mit Geburtstag feiern, aber es war mir wichtig, dass ich zumindest den Tag frei habe und da mich voll auch auf den nächsten Tag vorbereiten konnte.
Keine Geschenke, keine Torte, kein Nix?
Doch, tatsächlich, meine Eltern haben mir ein Geschenk mitgebracht, aber ja, es waren leider nur meine Eltern da, deswegen
ja.
Ging an dem Tag nicht so viel.
Nur deine Mannschaftskameraden waren, ach nee, Kelly war auch nicht da?
Ja.
Hat er ausgesetzt? Ach verdammt, ja okay.
Ziemlich ja, gut, einsam, aber es war okay.
Dann dünnt sich das Feld aus, okay, ich skippen wir das und springen zum Samstag, dem 200 Meter Freistil-Tag. Der Vorlauf morgens, 1:59.06 war die Zeit, die du hattest. Für mich als Außenstehenden, ich würde mich freuen, wenn wir einen Meinungsaustausch machen, weil ich kenne deine Sicht nicht, aber meine Sicht von draußen, das sah sehr, sehr gut aus und eigentlich auch auf dem Niveau, gerade mit den 400 Freistil, mit der Konstanz im Hintergrund, wo ich persönlich von außen dachte, na, da kann jetzt eigentlich nicht mehr viel schief gehen.
Ja, das war die Meinung von allen eigentlich. Also das war, glaube ich, aber auch so ein bisschen das Problem. Weil ich bin vor meinem Start, habe ich rausgeguckt, habe geguckt, was die im Lauf vor mir machen. Habe gesehen, beide 1:58.5, glaube ich, sind sie geschwommen. Und dachte dann, oh, okay, das wird hart. Und dann habe ich mich hingestellt und gesagt, okay, es ist so relativ gelaufen, weil ich war 3 Wochen davor in Stockholm noch deutlich langsamer und war dann ein bisschen, oh. Und dann bin ich reingesprungen und irgendwie lief es dann aber ganz gut und habe dann eingeschlagen, sehe die Zeit, freue mich über die Zeit, aber mir war gar nicht bewusst, dass ich jetzt damit noch eine Chance habe. Weil ich dachte, der Schnitt von Nicole Meyer wäre viel schneller. Und deswegen habe ich das gar nicht realisiert im ersten Moment. Erst als ich dann zu meinem Trainer bin und der zu mir meinte, wenn du heute Abend so schwimmst, bist du drin. Und irgendwie der Druck, der davor dem Start von mir abgefallen ist, kam dann plötzlich wieder komplett zurück. Und ich glaube, dieses von allen Seiten habe ich dann gehört, es kann gar nichts mehr schief gehen. Du bist eigentlich schon drin, du musst nur es nochmal bestätigen. Das war, glaube ich, so ein bisschen auch so ein Punkt, wo nicht so optimal war für meinen Kopf. Also es kam halt ganz, ganz, ganz viel Druck in dem Moment. Und das war, glaube ich, so ein bisschen ein Punkt, der mich ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Ich habe mich dann aber natürlich versucht, ein bisschen zu distanzieren von dem allen. Und bin dann, glaube ich, auch mittags mit meinen Eltern essen gegangen, weil die geben mir einfach so ein bisschen Ruhe und habe versucht, da ein bisschen durchzuatmen. Aber da kam dann irgendwie plötzlich vom einen auf den anderen Moment ganz viel Druck.
Was machen Eltern anders als andere Personen oder deine Eltern?
Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist einfach dieses, dass sie einfach da sind und ich rede dann auch mit denen nicht über mein Schwimmen und sage dann auch ganz klar, bitte jetzt kurz frei vom Schwimmen. Ich muss jetzt einfach abschalten. Und dann, ich weiß nicht, ich sitze da und das ist einfach, die nehmen mir alles so ein bisschen ab und den ganzen Druck, den vergesse ich dann. Und vor allem den Druck, den ich mir auch selber mache, der ist dann weg, weil meine Eltern, wenn sie dann mal was zum Schwimmen sagen, sagen, so wie es kommt, kommt's. Und es ist dann auch einfach egal, für dein Leben ist es nicht entscheidend. Und klar, in dem Moment scheint es so groß zu sein, aber am Ende ist es es gar nicht. Und ich finde, das Gefühl geben sie mir einfach immer. Und deswegen mag ich es auch ganz gerne, dass sie zu den Wettkämpfen ganz gern mitkommen und dass sie da mich unterstützen.
Ich erinnere mich, dass wir vor Anfang 23 war das, glaube ich, im Zuge von der DMSJ und Co. Auch mal über Elternunterstützung gesprochen haben und dass auch schon sehr viele lobend warme Worte gefunden, was für ein wichtiger Support sie für dich darstellen. Wenn du, okay, jetzt steht, die Augen sind auf den Preis gerichtet. Du guckst nach vorne und das Ziel steht dort. Und du willst es eigentlich nicht sehen, auch der Druck. Du hast das super beschrieben und ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn man durch die Halle läuft und ne, man kennt sich, du bist keine Unbekannte, bist da auch schon etabliert in der deutschen Spitze und dann so, ey, komm, schaffst so, ja, der Druck wächst und wächst. Hättest du da gerne mal so einen Moment gehabt, um alle, also hattest du nicht den Mut, alle wegzustoßen und zu sagen, los, lass mich in Ruhe, ich setze jetzt hier Kopfhörer auf, Welt aus, oder ist das einfach ein Learning, was du da jetzt mitnimmst, was auch völlig fein ist?
Also ich habe unglaublich viel von dieser Erfahrung gelernt. Ich glaube, so wie das an dem Tag gelaufen ist, würde mir auch nicht nochmal passieren. Ich glaube, da habe ich schon auch selber viele Fehler gemacht. Aber ich glaube auch, das Umfeld um mich war nicht so top vorbereitet auf diese Situation. Es hat halt keiner so richtig erwartet, glaube ich. Also ich glaube, in dem Moment, wo klar war, dass die anderen so schnell waren, und ich nicht so topfit in Stockholm war, war für alle so ein bisschen, ja, wird schwierig. Und ich glaube, deswegen hat einfach so ein bisschen die Vorbereitung auf diese Situation gefehlt. Ich denke, hätte ich das davor gewusst, dann hätte ich mich darauf eingestellt und hätte wirklich, ich wäre ausschwimmen gegangen, hätte mich umgezogen und hätte mir Kopfhörer aufgesetzt und wäre weggegangen. In dem Moment stehe ich da oben, freue mich natürlich mega über die Zeit, freue mich, dass die Tür wieder offen ist. Und dann stand ich wirklich mit meinem Trainer da halt, ich weiß nicht so lang, aber in dem Moment kommen dann alle auf einen zugerannt und sagen, es kann klappen. Und das war, glaube ich, der Punkt. Ich hätte, glaube ich, in dem Moment einfach ausschwimmen. Da kriege ich nämlich eh nichts mit. Und dann aus der Halle so schnell wie möglich. Und ich denke, darauf muss man sich aber vorbereiten. Und ich war halt null darauf vorbereitet und hatte halt auch noch nie so eine Situation. Ich denke, da lernt man einfach von jeder Situation ganz, ganz viel. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass ich mir so einen Druck von anderen halt nicht machen lassen darf, beziehungsweise die bauen gar nicht den Druck auf. Die sagen was und ich baue ihn mir auf. Und das ist das Problem gewesen, glaube ich.
Ja, keiner meint es ja böse, wenn er das sagt. Ne? Also das muss man ja auch schon so deutlich formulieren. Nichtsdestotrotz, und das fand ich jetzt auch nochmal interessant in der Recherche, du bist im Finale in 1:59,5 geschwommen und die Vorlauf- und die Finalzeiten sind die beiden schnellsten Zeiten, die du je geschwommen bist. Also man kann jetzt, glaube ich, durchaus nicht davon sprechen, dass das so gar nicht funktioniert hätte nachmittags dann in dem Finallauf. Nichtsdestotrotz, es hat halt knapp nicht gereicht. Und du hast jetzt, glaube ich, sehr gut illustriert, dass der Druck dann zu groß war. Woran hast du das gemerkt, beziehungsweise hast du das im Becken selbst oder im Vorfeld überhaupt gemerkt?
Im Vorfeld gar nicht so doll, weil ich es einfach versucht habe wegzuschieben. Ich bin dann auch tatsächlich vor meinem Start nur mit Kopfhörern rumgelaufen, also man hat mich gar nicht mehr erreichen können. Also das einzige Mal, wo ich die abgenommen habe, war, um mit meinem Trainer eine Vorbesprechung zu machen. Und das war, glaube ich, auch gut. Sonst wäre es, glaube ich, noch schwieriger geworden. Also ich habe da auch alles ausgeblendet. Ich stand dann aber vor meinem 200-Freistil-Finale, stehe ich auf diesem Block und irgendwie kam dann alles auf einmal und es war nicht so, dass ich irgendwie dann Fehler gemacht habe oder so, aber ich glaube, da war einfach die Konzentration nicht ganz auf dem Punkt. Und da geht's halt wirklich nur um dieses ganz kleine bisschen. Und wenn die Konzentration nicht 100% da ist, sie muss eigentlich 1000% da sein in dem Moment. Und das war, glaube ich, halt so ein bisschen der Punkt, dass meine Gedanken halt so ein bisschen gewandert sind. Weil wenn man den ganzen Tag hört, du musst nur noch mal so schwimmen, dann darfst du zu den Olympischen Spielen fahren. Das geht natürlich in den Kopf. Und das ist natürlich nicht die optimale Vorbereitung, wenn du im Vorstand stehst und sagst, okay, jetzt so, dann darfst du zu den Olympischen Spielen. Das ist ein ganz falsches Mindset. Und ja, ich denke, da habe ich einfach mir so ein bisschen die Konzentration genommen und habe dann auch, die erste Wende war nicht optimal und dann bin ich nicht so gut ins Rennen reingekommen. Es war einfach, ich habe schon während dem Rennen gemerkt, dass es nicht so sich anfühlt wie der Vormittag.
Das klingt sehr aufgeräumt von den Sätzen, die du sagst. Hast du dir dort psychologische Betreuung auch nochmal geholt? Vorher, nachher oder im Laufe der letzten Jahre dort schon dran gearbeitet?
Also ich arbeite mit einer Psychologin zusammen und jetzt in den letzten Monaten war es ein bisschen schwieriger, weil ich halt so viel Stress mit der Schule und so hatte. Deswegen war das ein bisschen mit Terminfinden schwierig. Deswegen habe ich es ein bisschen vernachlässigt, weil ich einfach gesagt habe, jetzt Abitur. Aber im Vorfeld auf die Wettkämpfe war ich in psychologischer Betreuung und das hat mir, glaube ich, auch sehr weitergeholfen, auch einfach in diesem Prozess erwachsener zu werden und ein bisschen mein Chaos zu verlieren, was ich im Jugendbereich noch so ein bisschen im Kopf hatte. Das hat echt gut funktioniert und ich habe da ein paar Methoden gefunden, wie ich das so ein bisschen sortieren kann.
Jetzt schlägst du an, 200 Meter sind vorbei, die 4 Bahnen sind absolviert und guckst auf die Anzeigetafel. Wusstest du in dem Moment schon, hat gereicht oder hat nicht gereicht?
Ich habe es mir davor angeschaut, was ich brauche, aber ich wusste nicht auf die Hundertstel genau. Ich wusste, dass ich eine 1,59,4 eigentlich brauche und dann habe ich gesehen, 1,59,55 war es, glaube ich, und da war ich mir zu 98% sicher, dass es nicht gereicht hat. Dann der Blick nach oben zu meinem Trainer, der den Kopf schüttelt, hat es dann offiziell gemacht. Aber das hatte ich ihm tatsächlich davor gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte es direkt wissen. Und er soll mir einen Daumen hoch geben, wenn es reicht. Also wenn es knapp ist und es reicht, soll er mir einen Daumen hoch geben. Und dann habe ich ihn nicht gesehen. Und dann war es mir schon klar.
Ein wahnsinnig schwieriger Moment. Danach folgen dann noch so Standardprozedere. Ich habe gesehen, dass ihr dort dann abseits noch Laktatkontrollen gemacht habt und ein bisschen bist bei den Medien vorbeigelaufen, völlig zu Recht. Das ist vermutlich nicht das, was man sich dann als erstes wünscht, dass einem dort noch jemand ins Ohr piekst und man dort noch ein paar Minuten gefangen ist. Wie hast du das erlebt?
In dem Moment, wo ich angeschlagen habe und es realisiert habe, ist direkt eine Welt zusammengebrochen, das muss man einfach so sagen. Und das ist einfach, ich bin ein emotionaler Mensch, bei mir kommen dann direkt die Tränen und es ist, also ich finde, das ist aber auch wichtig, weil ich finde, für mich ist dieses Emotionale auch ein großer Treiber. Ich finde, dieses Emotionale gehört für mich dazu, das in den positiven Punkten treibt es mich an, die negativen Emotionen treiben mich auch in einem anderen Weg an, aber es gehört für mich dazu. Und ich glaube, ich bin tatsächlich nicht zur Laktatabnahme gegangen. Ich glaube, ich bin direkt hochgegangen. Es war schrecklich, da dran vorbeizulaufen. Und es war wirklich ein schlimmes Gefühl. Ich bin an dem Tag, habe ich auch mich sehr unprofessionell verhalten. Also eigentlich kommt ja dann noch so Sachen wie Ausschwimmen, Nachbesprechung und so Geschichten. Ich habe meine Sachen zusammengepackt und bin ins Hotel gegangen. Aber ich fand in dem Moment, ich konnte einfach nicht mehr in diesem Schwimmbad sein, ich konnte nicht mit den Menschen reden. Dann kamen wieder alle auf mich zu, die haben es natürlich mega lieb gemeint und haben versucht, mich zu trösten, aber da gibt es keine Worte, die man hören will. Oder auch zum Beispiel dieses, du bist noch jung, du hast noch Zeit. Das will man in dem Moment nicht hören, das ist mega lieb gemeint, aber in dem Moment macht es alles schlimmer. Und ich habe dann, glaube ich, auch, also ich bin in mein Hotelzimmer und im Moment, wo ich alleine in diesem Zimmer war, war es dann eh vorbei. Also da war wirklich an dem Abend ganz schlimm. Und da musste ich mich auch wirklich nochmal fangen. Meine Eltern kamen dann auch vorbei und haben mich eingesammelt, meinten, du musst heute was essen. Und eigentlich hatte ich auch, ich glaube, den ganzen Abend habe ich einen Satz gesagt und es war, ich will nach Hause. Aber das kann man dann, in dem Moment muss man dann halt irgendwie versuchen zu funktionieren für den nächsten Tag. Ich wusste, es ist ein Wettkampf, es war mir eigentlich scheißegal. Um es mal ganz ehrlich zu sagen, ich wollte es nicht mehr. Es war für mich in dem Moment ganz schlimm.
Was hättest du dir gewünscht, wie dein Umfeld reagiert? Einfach gar nichts sagen? Einfach, also was wäre für dich ne richtiger Umgang gewesen?
Ich glaube, es hätte keinen richtigen Umgang in dem Moment gegeben. Ich glaube, alles, was man sagen oder machen hätte können, wäre einfach blöd gewesen, aber nicht, weil das irgendwie eine blöde Reaktion drauf war, sondern einfach, weil die Situation so blöd war und weil ich mich einfach so geärgert und ich war einfach so traurig, da platzt so ein Kindheitstraum auch. Darauf trainiere ich mein ganzes Leben hin. Das sind nicht 3 Jahre, die da dran hängen, sondern da hängt so ein ganzes sportliches Leben dran und das dann halt wegen so 600 zu vor seinen Augen platzen zu sehen, das dann halt, da kann man nichts Richtiges sagen. Aber deswegen ist es dann auch okay gewesen, die Sachen, die gesagt wurden. Aber in dem Moment, jedem Versuch zu trösten, kam es halt wieder hoch. Und das war deswegen ganz schwierig.
Ja, okay, ich verstehe das. Also ich kann es nachvollziehen aus allem, was du sagst. Und jetzt ist es trotzdem so, es hört ja nicht auf. Die Zeit bleibt nicht stehen. So, die Uhr dreht sich weiter. Es kommt die nächste Nacht. Es kommt der nächste Tag. Das ist einem in dem Moment, ist einem das einfach scheißegal. Das ist so. Verständlich. Und dennoch stehst du Sonntag auf und machst halt irgendwie weiter. Weil die Nacht dann war, beziehungsweise wie ist dann am nächsten Morgen das Gefühl?
Das war schlimm. Also, ich kann das ganz ehrlich sagen. Ich habe in der Nacht, glaube ich, überhaupt nicht geschlafen. Ich habe es auch überhaupt nicht hinbekommen, zur Ruhe zu kommen. Und ich bin am nächsten Morgen aufgestanden und habe mich gefühlt wie vom LKW überfahren. Und wirklich, ich saß noch beim Frühstück und habe versucht, meinen Trainer zu überreden, dass ich das jetzt nicht machen muss. Ich wollte nicht in die Halle gehen. Aber ich wurde dann tatsächlich noch irgendwie hingeschleppt und bin auch nach 100 Metern mit einem Nervenzusammenbruch aus dem Becken gestiegen und habe gesagt, ich kann mich nicht einschwimmen, ich möchte das nicht mehr, es geht gerade nicht. Und habe dann irgendwie dann mit meiner Physio ganz lang geredet und sie meinte, jetzt zeig doch einfach mal, was noch in dir steckt. Du kannst es jetzt noch mal zeigen, dass du gut drauf bist. Und dann habe ich wirklich bis 3 Minuten vor meinem Vorlauf saß ich noch mit einem heulend oben auf der Tribüne und habe gesagt, ich möchte jetzt nicht schwimmen. Also es war wirklich überhaupt keine Vorbereitung. Und dann aber bin ich ins Becken gestiegen und nach dem Vorlauf hat es irgendwie besser gemacht. Als ich dann gesehen habe, ich bin meine Bestzeit im Vorlauf quasi schon geschwommen. Das hat es irgendwie so ein bisschen wieder relativiert und da bin ich aus dem Becken gestiegen und plötzlich war das alles nicht mehr ganz so schlimm. Also es war natürlich schon immer noch hart und in dieser Halle zu sein, in der gleichen Halle, wo ein Tag vorher alles kaputt gegangen ist, war schon trotzdem hart, aber es war ein kleines bisschen besser und deswegen glaube ich, war das echt gut nochmal. Das hat mich so ein bisschen nochmal gerettet.
Es hat vielleicht eine Karriere gerettet. So ein bisschen wie der Reiter, der vom Pferd fällt und dann direkt wieder drauf soll. Oder der Motorradfahrer, der Skifahrer, der hinfällt und dann gleich nochmal wieder drauf soll, damit sich das nicht festsetzt, dieses Negativerlebnis. Der Sonntag war dann nämlich auch extrem erfolgreich, aber es ist spannend zu hören und wahnsinnig interessant, welcher Struggle dahinter eigentlich steckt, so in den Türen, wo sonst keiner reingucken darf. Du bist dann nämlich im Finale über die 200 Meter Rücken, die standen noch auf dem Plan, eine 2:11:5 geschwommen, und zwar neue Bestzeit, ganz deutlich unter der EM-Norm, was schon beeindruckend war, und gar nicht so weit weg von der Olympianorm auf einmal. Ich glaube, es war nicht ganz eine Sekunde, die da final fehlt. Eine Leistung, mit der von außen gar niemand gerechnet hat. Du hast jetzt schon so ein bisschen illustriert nach dem Vorlauf. So ein bisschen Hoffnung musst du ja verspürt haben.
Ja, es war mir von Anfang an klar. Also es war, glaube ich, schon so ein geheimes Ziel von mir, deutsche Meisterin auf 200 Rücken zu werden, weil ich einfach die Konkurrenz kenne und ich weiß, dass ich auf Rücken eigentlich was drauf habe, auch wenn ich es selten mache inzwischen. Aber ich bin insgeheim eigentlich eine Rückenschwimmerin und ich fühle mich mega wohl auf dem Rücken. Deswegen bin ich da immer froh, wenn das eigentlich ganz gut läuft, weil es macht mir echt Spaß. Und das hat mir irgendwie so Hoffnung gegeben, der Vorlauf. Also es hat so ein bisschen was zurückgegeben an das, was halt kaputt gegangen ist am Tag davor. Und deswegen war es dann so, dass ich mich daran auch so ein bisschen festgeklammert habe, an dieser Hoffnung, dass es doch gut werden kann. Und ich glaube, das war auch das Beste, was hätte passieren können, diesen Wettkampf nochmal mit einem positiven Gefühl abzuschließen, weil als ich angeschlagen habe und gesehen habe, dass ich deutsche Meisterin wurde und dass ich so eine mega Zeit geschwommen bin, mit der ich gar nicht gerechnet hatte eigentlich, das war einfach wirklich ein schönes Gefühl und das hat mich so gefreut und da hat sich dann so, die Arbeit hat sich auch bei den anderen Strecken ausgezahlt, aber das war natürlich immer noch so negativ behaftet. Und da war wirklich einfach nur ein pures, positives Gefühl in diesem Moment. Und das war echt schön.
Es war dann vermutlich genau das Ende, wie man es sich malen möchte für so eine deutsche Meisterschaft. Dann verbunden noch mit der Nominierung für die EM in Belgrad, wo du ja auch mit 2 Medaillen dann wieder nach Hause zurückgeflogen bist. Mit der Silbermedaille über die 4x100 Lagen mixed und mit der Bronzemedaille aus der 4x100 Mixed Freistil Staffel. Wie würdest du die Saison jetzt titulieren am Ende? Welche Überschrift würdest du geben oder welchen Klappentext?
Ich glaube, es ist die Saison, in der ich tatsächlich erwachsen geworden bin und in der, wo ich so viel mitgenommen habe, was mich hoffentlich in den nächsten 4 Jahren begleiten wird. Dann halt auch mir beim nächsten Mal, wenn ich so eine Chance habe, tatsächlich dann die Möglichkeit gibt, dass ich es am Ende schaffen kann. Und ich glaube, es war am Ende eine Saison, die man nur positiv betrachten kann, auch wenn es Kleinigkeiten gab, die ich gerne geändert hätte, oder auch nicht so Kleinigkeiten wie die Olympischen Spiele natürlich, aber ich habe am Ende mit der Saison meinen Frieden gefunden und ich schaue auf eine Mega-Saison mit Mega-Entwicklung. Also ich habe mich auf allen Strecken verbessert und ich glaube, besser kann es nicht laufen und ich habe am Ende die Zeiten erreicht, die ich mir davor gesetzt hatte und das ist immer schön.
Jetzt habe ich den Buchvergleich schon aufgemacht und möchte den weiterziehen, weil die guten Geschichten enden einfach nicht nach einem Buch. Da gibt es ganz viele von. Star Wars Trilogie war auch nicht nach einem Film zu Ende. Deswegen gibt es noch einen zweiten Film und ein zweites Buch. Und das trägt mit Sicherheit einen anderen Titel. Das erste Buch nennen wir mal vielleicht Heidelberg mit dem Klappentext, den du gerade beschrieben hast. Und jetzt hast du angekündigt, dass es für dich nach dem Sommer woanders hingehen wird, aber hast völlig im Dunkeln gelassen. Sehr zum Leidwesen aller Lesenden, wohin? Und deswegen frage ich jetzt, wo geht's denn hin?
Ich habe mich jetzt entschieden, nach 3 Jahren den USP zu verlassen, genau. Ich habe einfach für mich entschieden, ich brauche was Neues auch und ich möchte einen Schritt in die richtige Richtung nochmal machen und einen großen Schritt am besten und möchte jetzt tatsächlich auch in Richtung Weltspitze mich bewegen. Und dann habe ich mich jetzt entschieden, nach Magdeburg zu gehen und dort unter Bernd Berghahn ab sofort zu trainieren.
Oha, das ist ein großer Schritt tatsächlich. Heißt auch, dass du das heimische Elternhaus verlässt, was, glaube ich, so der finale Schlusspunkt unter dem Wort oder unter dem Titel Erwachsen werden ist. Bist du aufgeregt?
Ja, aber ich freue mich auch, weil es ist halt wirklich nochmal so ein nächster Schritt. Ich ziehe jetzt aus dem Internat aus und ziehe in meine erste Wohnung und es sind ganz viele neue Erfahrungen, die jetzt kommen werden und es sind auch sportliche neue Erfahrungen. Ich werde ab sofort mit ganz vielen Top-Athleten trainieren, die wirklich auch schon in der Weltspitze angekommen sind. Und ich glaube, das wird mir auch nochmal in meiner Art, wie ich bin, gut tun und wird mich da auch nochmal persönlich nach vorne bringen. Ich glaube, da kann ich noch viel von denen lernen, was Professionalität angeht. Ich glaube, die haben da nochmal ein paar Tricks und da freue ich mich drauf. Aber natürlich bin ich auch aufgeregt und gespannt, was mich erwarten wird. Natürlich bin ich traurig, dass ich jetzt so weit von zu Hause wegziehen muss. Das war für mich auch eine harte Entscheidung tatsächlich. Deswegen habe ich das damit auch lange hadern müssen, weil mir meine Familie echt sehr wichtig ist und ich das ungern mache. Das sind tatsächlich, ich glaube, fast 6 Stunden von zu Hause weg und da kann man halt nicht mal kurz zu Besuch kommen und das finde ich sehr schade. Aber ich glaube, sportlich war es jetzt eine gute Entscheidung und ich bin gespannt und freue mich.
Es gibt Positivbeispiele auch in der deutschen Schwimmszene, für die sich ein großer Standortwechsel gelohnt hat und ausgezahlt hat. Ich denke da an Nele zum Beispiel in Berlin, die ja auch weit weggegangen ist von zu Hause. Ja, spannend, was die Zukunft so bringen wird. Hast du einen Plan gefasst? Du hast jetzt ganz viel von 4 Jahren geredet, weil die nächsten Olympischen Spiele natürlich in 4 Jahren sind, aber dazwischen liegt noch der ein oder andere Zwischenstopp, der damit viel zu klein geredet wird, zum Beispiel eine Weltmeisterschaft in Singapur im nächsten Jahr. Es gibt eine Europameisterschaft 2026. Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht?
Also natürlich habe ich mir Gedanken gemacht und mein Ziel ist es jetzt tatsächlich nächstes Jahr zu der Weltmeisterschaft zu fahren und mich natürlich dann weiterzuentwickeln und immer mehr in Richtung Weltspitze zu kommen und dann 2028 in LA bei den Olympischen Spielen zu starten. Und da würde ich eigentlich sogar gerne eine Einzelnorm schwimmen, das ist so das große Ziel. Weil ich finde, das ist einfach nochmal so der nächste Schritt in die richtige Richtung dann, auch eine Einzelstrecke schwimmen zu dürfen. Das ist eine große Ehre und das will ich auf, also das ist schon immer ein Traum von mir. Und dann halt in Richtung Finale. Ich glaube, das ist der große Traum von jedem, der das auf so einem Niveau macht.
Dafür macht ihr das. Und ich glaube, alles andere, du hast das zwischendrin auch gesagt, große Ziele, wenn du was erreichen willst, musst du dir große Ziele setzen. Ja, und das ist ein sehr, sehr, genau. Sehr, sehr großes Ziel. Dann hoffe ich, dass auch diese Saison, genauso wie all die kommenden Stufen waren, auf dem Weg zum Erfolg, auf dem Weg nach ganz oben. Und möchte wirklich ganz ehrlich sagen, vielen, vielen Dank für deine offenen und emotionalen Worte, dass du uns da mitgenommen hast auf die Fahrt und ja, gezeigt hast, dass es nicht, dass Erfolg nicht ohne Misserfolg sein kann, dass beides zusammenarbeitet und zusammengehört. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
Vielen Dank. Wirklich, ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute da sein durfte und meine Geschichte von der letzten Saison teilen durfte. Und ich glaube, das war eine sehr interessante Saison, aber es war am Ende eine gute Saison und ich freue mich jetzt auf was kommt und auf die nächsten Jahre.
Ich freue mich, dich dabei zu beobachten. Vielen Dank.
Dankeschön.